Da heißt es ab Vers 1. Wann ist es jetzt? Magst du weiterklicken? Ich schaff's nicht. Dankeschön. Josef war nach Ägypten gebracht worden. Potiphar, ein Minister des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn von den ismaelitischen Händlern. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphars persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Josef war ein gut aussehender junger Mann. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du jetzt hier bist und dass du redest. Und ja, wenn wir jetzt von schwierigen Umständen vom Josef hören und davon, wie er darauf reagiert, bitte ich dich, dass du auch zu uns sprichst und dass du uns klar machst, wie wir in unseren Situationen reagieren können. Danke für deine Gnade und Liebe, dass du uns dabei nicht allein lässt. Amen. Ich liebe es, Geschichten zu hören, wo jemand aus dem Nichts etwas wird. Vor einigen Jahren habe ich einen Mann kennengelernt, der aus dem Drogenmilieu kam und einige Jahre im Knast verbracht hat. Ich kannte ihn ein paar Jahre später, kaum war aus dem Knast raus, im Knast selber, da hat er Jesus kennengelernt und hat totale Veränderung erlebt in seinem Herzen, hat sich auf seine Reaktionen, auf sein Verhalten ausgewirkt und dann hat er, kaum als er frei war, sich relativ schnell selbstständig gemacht und inzwischen war er selbstständiger, hatte ein Geschäft für Solarplatten. Vom eingesessenen Gefängnismann zum erfolgreichen Geschäftsmann. Das hat mich begeistert. Und nicht vor allem das Wirtschaftliche, sondern zu merken, sein Charakter, wie er sich verändert hat. Es ging ihm nicht nur ums Geld, sondern er ist da mit mir im Knast gewesen, also zu Besuch dann nachher. Die anderen Knastgeschichten, die gebe ich nicht öffentlich preis. Nein. Wie er sich verändert hatte, was in seinem Leben wichtig war. Und bei Josef, da sehen wir erstmal das Gegenteil. Er war ja der Juniorchef von diesem Bio-Fleischhandel-Großunternehmen. Er sollte das übernehmen. Und dann landet er im Knast. Also genau andersrum. Und wird dann eben in die Sklaverei verkauft. Und bei den ersten beiden Predigten dieser Reihe hatten wir uns ja mit Kapitel 37 befasst. Josefs Problemfamilie, ihr erinnert euch, Bernd, ne? Okay. Und die Rache der Brüder. Und wir haben gesehen, was aus einer bitteren Wurzel wächst und wie das die ganze Familie prägt. Und Kapitel 38 haben wir dann Gottes Rettung der Kinder Israels angeschaut. Wieso Gott die Kinder von Israel, also von Jakob, retten musste. Und wieso er sie nach Kanaan wegbekommen musste. Aus Kanaan wegbekommen musste, wieso er sie nach Ägypten hat bringen lassen oder gehen lassen. Aber heute und bei der nächsten Predigt dieser Reihe wollen wir uns mit Josefs Reaktion beschäftigen. Heute geht es um seine Reaktion in dieser Situation, dass er verkauft wird in die Sklaverei. Und nächstes Mal geht es dann um die Reaktion auf Versuchung. Ich weiß, manche wussten, heute kommt Kapitel 39 und hatten schon darauf gewartet. Sorry, ihr müsst noch ein bisschen warten, ein bisschen Geduld haben. Und die Frage, die sich doch dabei stellt, ist, was wäre meine Reaktion? Wie würde ich reagieren? Und wenn ich in Josefs Situation wäre, die Freiheit eingeschränkt, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und ich kann nicht mehr so, wie ich will. Was ich geplant habe, was ich erhofft habe, ist plötzlich für die Katz nichts mehr. Wie würde sich das auf mich auswirken? Und als Sklave ist es doch genauso. Du kannst nicht mehr machen, was du willst, was du geplant hast. Kannst du vergessen. Du kannst dich nicht mehr so entwickeln,
wie du es dir vorgestellt hast? Das alles wurde Josef genommen, als er von seinen Brüdern an die Sklavenhändler verkauft wurde. Ja, herzlichen Dank, könnte Josef sagen. Deswegen noch konkreter für uns, was wäre meine Reaktion auf eine Arbeit, die ich nicht mag? Auf eine Arbeit, die ich mir nicht ausgesucht habe? Auf eine extrem harte Arbeit, 7 Tage die Woche, ohne Urlaub und ohne Bezahlung? Das ist doch Josefs Situation, oder? Lass uns mal genau anschauen, und wie Josef in diesen 6 Versen damit umgegangen ist. Vers 1 verrät uns, dass er Sklave von Potiphar war. Potiphar, das war der Minister des Pharaos oder ein Minister und Oberbefehlshaber seiner Leibwache. Also ein ganz wichtiger Typ. Und dieser Potiphar, der kauft eben den Josef als Sklaven. Und am Ende kommt es dahin, dass Josef der Chef über alle Sklaven ist, über dem ganzen Haushalt das Sagen hat. Aber der Potiphar geht mit Sicherheit nicht auf den Sklavenmarkt und sagt, hey, dich kaufe ich als Sklave, damit du der Chef in meinem Sklavenrudel bist. Ab heute kannst du über alle Sklaven bestimmen und übrigens, hier sind die Zentralschlüssel zu allen Zimmern meiner Villa. Nein, der Josef musste genauso klein anfangen wie jeder andere Sklave auch, wahrscheinlich mit Feldarbeit. Er musste wie alle seine Kollegen unten anfangen. Er war sozusagen eines der Nutztiere vom Pharao, vom Potiphar. Wenn er Glück hatte, dann konnte er mit dem Ochsen zusammen die Felder pflügen, aber es ist gut möglich, dass er einfach nur eine Hacke in die Hand bekommen hat. Nicht so ganz das, was er von zu Hause kannte. Aber interessant wird es in Vers 2, wo es heißt, der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen. Übrigens steht hier im Hebräischen Jahwe, der Name Gottes. In anderen Übersetzungen ist da das Herr, deswegen groß in Großbuchstaben, um das zu markieren. Und das ist wichtig, damit es keine Missverständnisse gibt, dass hier Gott steht. Denn wenn da nur der Herr stehen würde, dann könnte man denken, ja, sein Herr ist ja der Potiphar. Also hat der Potiphar ihm geholfen. Nein, nein, Gott war es. Jahwe war mit ihm. Und das ist ein Schlüssel durch die ganze Josef-Geschichte. Gott ist mit ihm. Und nicht nur, dass Gott mit Josef ist, sondern Josef, der weiß es auch. Gott hilft ihm und alles gelingt, was er tut. Wow, mir gefällt das. Und Gott hat das nicht nur einfach getan, weil Josef Jude war, aus einer bestimmten Familie kam, sondern Josef musste reagieren. Und wenn es hier heißt, dass er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete, dann musste Josef irgendwo zwischen Vers 1 und Vers 2 vom Feld ins Haus befördert worden sein. Potiphar befördert ihn, weil er sieht, dass alles klappt, was der Josef in die Hand nimmt. Und deswegen, lass uns mal in diese Situation hineinversetzen. Was könnte dazu führen, dass der Potiphar den Josef befördert? Überlegen wir mal, wie würde irgendein anderer Sklave, ein 0815-Sklave, der aus dem Ausland verkauft wird und jetzt hier auf dem Sklavenmarkt gekauft wird, wie würde der auf so eine Situation reagieren? Wie würde der arbeiten? Wie wäre seine Arbeitsmoral? Bei Josef, da gibt es irgendwas, was ihn haushoch von allen anderen unterscheidet, was ihn von allen anderen absetzt. Ja, er wurde gefangen, er wurde betrogen, er wurde verkauft wie ein Stück Vieh, aber irgendwas unterscheidet ihn von allen anderen Sklaven. Sonst wäre er nicht ins Haus befördert worden und später zum Verantwortlichen, zum Verwalter des kompletten Besitzes. Dann hätte er doch weiter auf dem Feld schuften müssen, wie die meisten anderen Sklaven. Daraus ergibt sich für mich die Frage, erwartet Gott von uns eine bestimmte Reaktion? Erwartet Gott von mir eine bestimmte Reaktion, selbst wenn mein Job vielleicht nicht meine erste Wahl ist? Ich meine, ich muss Pastor in Steinheim sein. Was erwartet ihr? Okay, der war jetzt ganz böse. Es ist doch unsere Kultur. Interessant, wie jeder sofort den besten Job der Welt haben will. Keiner will klein anfangen und sich hocharbeiten. Aber jetzt mal im Ernst, ich musste ja auch erst jahrelang in Kambodscha und Bayern arbeiten, bevor ich Pastor in Steinheim werden durfte. Danke, dass ihr jetzt gelacht habt. Okay. Der Josef hat eben auch nicht ganz oben angefangen, sondern ganz unten. Aber irgendwie hat der Potiphar gemerkt, was der in die Hand nimmt, das gedeiht, das wird was. Der ist ein guter Aktivposten. Mit dem muss man was anderes machen, als ihn Unkraut jäten lassen. Also erwartet Gott eine bestimmte Reaktion. Oder noch mehr, verdient Gott eine bestimmte Reaktion. Selbst wenn die Arbeit so ist, wie es mir nicht so sehr passt. Sagen wir, dein Boss steckt dich in eine Abteilung, die dir überhaupt nicht gefällt. Oder du bist Schüler und du kriegst einen neuen Klassenlehrer zugeteilt und naja, okay. Und dann schiebt der dich in irgendeine Gruppe, wo du ein Referat halten sollst, mit denen du am liebsten, sagen wir, die sind immer in deinen Albträumen. Ja, herzlichen Dank, super. Kannst du innerlich gesund und fröhlich bleiben, wenn solche Umstände sind? Wenn andere Lebensentscheidungen für dich treffen? Ja, einer nickt. Das geht tatsächlich. Wir haben schon früher bei Josef gelernt, du kannst nicht durch die Entscheidungen von anderen ruiniert werden. Es sind deine eigenen Entscheidungen, die dich ruinieren können. Es kann sein, dass jemand anders über dich entscheidet, wo du arbeitest. Es kann sein, dass jemand anders über dich entscheidet, mit wem du arbeitest oder was du arbeitest. Sie können alles Mögliche über uns entscheiden. Aber das ruiniert uns nicht. Was dich ruinieren kann, ist deine Reaktion auf dessen Entscheidung. Deine Entscheidung über seine Entscheidung, das kann dich ruinieren. Und diese Lektion, die sehen wir an vielen Stellen bei Josef in seinem Leben. Können auch gehen, später mit Kaffee noch ein bisschen mehr darüber diskutieren. Nur mal kurz reflektieren. Was war das, was der Josef so alles verloren hatte? Erstens seine hohe Position in der Familie. Ich meine, er sollte der Nachfolger werden. Und er war der Lieblingssohn seines Vaters. Dann zweitens, seinen kompletten Besitz hat er verloren. Er ist sogar zum Besitz geworden. Besitz von Potiphar. Drittens, beziehungsmäßig hat er einen Haufen verloren. Alle seine Freunde. Er war der geliebte Sohn und jetzt ist er nur noch ein Sklave. Selbst am Ende unseres Abschnitts, als er der Verwalter von allem ist, ist er immer noch Sklave. Freunde, er kannte doch keinen in Ägypten. Alle seine Freunde, die waren unerreichbar weit weg. Familie, wie gesagt, ne? Meine, die großen Brüder hat er vielleicht nicht übermäßig vermisst, aber seinen Kleinen bestimmt, seinen Vater, seine Stiefmütter, seine Schwestern. Alles verloren. Zuletzt Bequemlichkeit. Ich bezweifle, dass der Potiphar sich übermäßig einen Kopf gemacht hat, wie bequem es der Josef denn jetzt hat. Ganz anders als zu Hause, ne? Also Josef hat wirklich viel verloren. Und vielleicht würden wir an seiner Stelle sagen, ich habe alles verloren. Aber hat Josef alles verloren? Was hat er nicht verloren? Sein Leben hat er nicht verloren, aber vor allem seine Beziehung zu Gott, seine Verbindung zu Gott. Der Herr war mit Josef, lesen wir. Das zieht sich durch die ganze Geschichte. Und als weiser Mann geht er in die Geschichte, weil er in enger Verbindung zu Gott stand. Das konnte ihm keiner nehmen. Nicht seine Brüder, nicht die Umstände, nicht das unschuldig im Gefängnis sitzen. Und wenn wir in dieser engen Verbindung mit Gott, mit Jesus Christus sind, dann kann uns das auch niemand nehmen. Unsere Familie nicht, keine antichristlichen Lobbygruppen, keine Umwelt- und Klimakatastrophen, weder Krieg noch Terror. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts kann uns von der Beziehung mit Gott daraus reißen, wenn wir die haben. Ja, der Josef, der hat haufenweise Schweres erlebt und ich wünsche es keinem, das nacherleben zu müssen. Aber ich weiß, viele von uns erleben auch Schwieriges, gerade jetzt. Aber Gott hat die Herausforderungen bei Josef als Trainingseinheiten benutzt für das, was später auf ihn zukommen sollte. Wer weiß, was auf dich noch zukommt, was Gott an einem coolen Plan hat. Ich meine, die Herausforderungen zu Hause bei Josef, die haben ihn vorbereitet auf seine Verantwortung in Potiphars Haus. Auch wenn er von der Situation noch keine Ahnung, keine Vorstellung hatte. Und was er in Potiphars Haus gelernt hat, das war die Vorbereitung auf das, was er krasses im Gefängnis erlebt. Und das, was er im Gefängnis durchmacht, wie er da lernt zu reagieren, das ist die Vorbereitung, dass er der Vizepräsident wird. Hammer, Hammer. Was war wohl Josefs erste Verantwortung bei Potiphar? Wird uns nicht berichtet, sagen wir vielleicht Unkraut jäten. Jedenfalls wahrscheinlich eine fast bedeutungslose Aufgabe. Aber Potiphar merkt, da ist kein einziges Unkraut mehr. Und daran, wie Josef diese unwichtigen Arbeiten ausführt, kann Potiphar sehen, Gott ist mit Josef. Der Herr war mit Josef, das merkt der Potiphar. Können wir jetzt daraus was lernen? Ich meine, auf jeden Fall. Wenn das Kleine, was wir machen, wenn daran Menschen merken, dass wir mit Gott in Verbindung sind, das wäre doch der Hammer, oder? Es ist egal, wie klein die Aufgabe ist, die Gott uns gibt. Wenn andere uns zuschauen, werden sie irgendwas sehen. Die Frage ist doch, was werden sie sehen, wenn wir diese kleinen, unwichtigen Sachen machen? Willst du, dass Menschen bei dir sehen, dass du in Verbindung mit Gott bist? In diesen Situationen? Ich würde es mir so wünschen. Für mich, für uns. Josef wurde, wie gesagt, zu der blödsten Arbeit gezwungen. Er wurde gedemütigt. Und wenn ich es mir so überlege, wurde er von Gott gedemütigt. Wieso demütigt Gott Josef? Ich meine, weil er einen großen Plan mit ihm hat. Bei dem Auftrag, den Gott für Josef hatte, da gab es keinen Platz für Stolz. Sonst hätte das nicht geklappt, das wäre richtig in die Hose gegangen. Genauso ist es bei uns. Gott hat einen großen Plan mit uns als Gemeinde, mit dir, mit jedem Einzelnen. Und da kann er keinen ungesunden Stolz gebrauchen. Deshalb muss er uns manchmal demütigen, weil falscher Stolz uns daran hindert, das Ziel zu erreichen, was er für uns hat. Für uns Menschen ist es ja normal, vor Demut oder Bescheidenheit wegzulaufen, oder? Ehrlich, wenn irgendeine Situation auf dich zukommt, die dich demütigen könnte, hast du dann nicht auch einen gewissen Fluchtinstinkt? Ich kann es nicht leugnen, aber lasst uns die Chance ergreifen, wenn Gott uns für etwas Größeres vorbereiten will. Vielleicht auch durch weniger bequeme Sachen. Wenn wir mehr Zeit hätten, dann würde ich jetzt gerne noch den König David als Beispiel nehmen, was der alles durchgemacht hat, wie Gott ihn vorbereitet hat auf was Größeres. Aber was Gott dich heute lehrt, das hat einen großen Wert für später. Denn Gott ist der geniale Regisseur, der den Plan hat, der ein Ziel hat, auch wenn wir nichts sehen, kein Ziel vor Augen haben. Und wir kennen jetzt, viele von uns kennen die ganze Josef-Geschichte, einen Teil davon haben wir schon zusammen hier besprochen. Wir können sehen, was Gott ihn in den einzelnen Lebensphasen lehrt. Wir können das nachlesen. Wie Gott ihn vorbereitet hat, dass er später ganze Nationen retten kann vor dem Hungertod. Und es gibt jetzt ja sehr unterschiedliche Möglichkeiten zu reagieren, unterschiedliche Reaktionen. Was ist falsch an der Aussage, du kannst nicht erwarten, dass ich mein Bestes gebe, ich habe mir den Job nicht ausgesucht. Du kannst nicht erwarten, dass ich hier mein Bestes gebe, die Schweißtropfen werden mir nicht bezahlt. Ich denke, wir merken, wie falsch diese Reaktionen sind. Und lass uns mal ganz kurz ins Neue Testament schauen. 5 Stellen, was die Bibel zu Sklaven sagt, was uns Gott über Sklaven sagt. Also zu Leuten, deren Leben von anderen Menschen gelenkt wird. Und dazu hat Gott ganz viel zu sagen. Hier sehen wir Reaktionen von Leuten, deren Optionen eingeschränkt sind, wo die Bezahlung schlecht ist. Wir reden von Sklaven, da ist die Bezahlung relativ schlecht. Der Status ist schlecht, der Genuss hält sich in Grenzen und so weiter. Aber es gibt im Evangelium, im Kern des Christseins, in unserer Freundschaft mit Gott etwas, das unsere Reaktionen verwandeln will. Lasst uns da mal ins Neue Testament blättern, Epheser 6. Es lohnt sich, mit dabei zu sein. Josef, der hatte noch nicht den Schatz des Neuen Testaments, der konnte es noch nicht aufschlagen, aber er kannte den Gott des Neuen Testaments. Und ich frage uns gleich nach Schlagworten zu Reaktionen, die Gott von uns will, wenn wir in der Sklaverei sind. Also ziemlich deine Situation in der Schule oder im Job als Angestellter. Epheser 6, Vers 5. Ihr Sklaven, sollt euren irdischen Herren gehorchen, achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Arbeitet hart, aber nicht nur, um euren Herren zu gefallen, wenn sie euch dabei sehen. Versteht euch vielmehr als Sklaven, die Christus gehören und die von Herzen den Willen Gottes erfüllen wollen. Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Was sind die Schlagworte, wie Menschen reagieren sollen? Wie wir reagieren sollen gegenüber denen, die Autorität zu uns haben, über uns haben? Gehorsam, Respekt, Bereitschaft, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Unterordnung, Engagement. Da bräuchten wir jetzt eigentlich mal noch eine extra Stunde, um das mal durchzubuchstabieren. Aber ich möchte gern, dass wir uns da fragen und ich will mich selbst fragen, ist das bei mir so? Bin ich gehorsam, ehrlich, respektvoll, engagiert? Und hier sehen wir den neutestamentlichen Standard für unsere Arbeit. Das gilt nicht für die Supermenschen. Das gilt für jeden Christen. Das ist der biblische Standard. Blättert noch mal zwei Bücher weiter im Neuen Testament zu Kolosser. Kolosser 3. Da heißt es in Vers 22, ihr Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herren in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht, Ehrfurcht oder Respekt vor Gott habt. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr jedoch Unrecht tut, werdet ihr auch die Folgen tragen müssen, denn Gott bevorzugt niemanden. Okay, wir sind keine Sklaven, aber wenn das von Sklaven erwartet wird, dann doch erst recht von freien Menschen, von Angestellten, Schülern, Freiberuflern und so weiter. Seht ihr da jetzt noch irgendwelche Ergänzungen zu der Liste von eben, wie wir reagieren können? Haben wir markiert hier, Sorgfalt, Eifer, Freude. Gehen wir so zur Arbeit? Mit Freude? Das ist der Standard. Und Gott dienen mit dem, was wir tun. 1. Timotheus 6. Ihr müsst nur die 2 Thessalonicher Briefe überspringen, dann seid ihr schon bei Timotheus. 1. Timotheus 6. Alle, die Sklaven sind, sollen ihre Herren uneingeschränkt ehren, damit der Name Gottes und seine Lehre nicht entehrt wird. Seht ihr, warum wir das tun? Damit der Name Gottes nicht entehrt wird. Deshalb tun wir das. Denn wir repräsentieren Gott gegenüber der Belegschaft, gegenüber der Kundschaft. Vers 2. Wenn euer Herr gläubig ist, ist das kein Grund, ihn weniger zu achten, nur weil ihr im Glauben Brüder seid. Ja, ihr sollt sogar noch härter arbeiten, weil ihr durch eure Bemühungen einem anderen Gläubigen helft. Lehre diese Wahrheiten, Timotheus, und ermutige alle, sie zu befolgen. Einige Sklaven waren zum Glauben an Jesus gekommen und haben gemerkt, oh, mein Chef, der ist auch Christ. Haben dann gemeint, ja, der ist ja kein Christ, dann darf der mir auch nichts befehlen. Wir sind ja Brüder. Dann muss ich dem doch nicht wie ein Sklave dienen. Dann darf der mich doch nicht so hart arbeiten lassen. Aber Paulus sagt, das ändert gar nichts. Begegne ihn mit mindestens genauso großem Respekt. Weiter zu Titus 2. Also nochmal 2 Briefe weiterblättern. Es ist erstaunlich, wie oft dieses Thema im Neuen Testament vorkommt, weil in der Gemeinde so viele Sklaven waren. Und ich glaube, da ist, wie gesagt, auch noch Wichtiges für uns drin. Fordere die Sklaven auf, ihren Herren zu gehorchen und ihr Bestes zu geben, um es ihnen recht zu machen. Sie sollen sich nicht widersetzen, das heißt nicht widersprechen. Oh oh. Und nicht stehlen. Wir nennen das heute oft ausgleichen. Ja, der Chef, der bezahlt mir nicht genug, deswegen nehme ich mir ein bisschen, ich muss das ja irgendwie ausgleichen. Der Chef, der verlangt zu viel von mir, dann nehme ich mir diese oder jene Freiheit auf der Arbeit. Leute, das ist stehlen. Sondern sich in allem als vertrauenswürdig und gut erweisen, damit sie der Lehre von Gott, unserem Erlöser, Ehre machen. Krasse Worte, oder? Mich fordert das echt heraus. Und schließlich noch 1. Petrus. 1. Petrus 2, 18. Ihr, die ihr Sklaven seid, ordnet euch euren Herren unter, tut, was sie euch sagen, und zwar nicht nur den Guten und Freundlichen, für die arbeitet man ja gerne, sondern auch den Launischen. Wow. Okay, ich bin ein guter Angestellter, ich arbeite gut, solange mein Chef mich gut behandelt und die Bezahlung stimmt. Nein, hier steht auch den Launischen. Ich glaube, Luther schreibt auch den Wundersamen oder so ähnlich. Der Wundersamen. Wieso denn das, will man fragen? Und die Antwort, die kommt direkt im nächsten Vers. Vers 19. Denn das ist ein Beispiel für die Gnade Gottes. Wenn jemand ungerechte Behandlung geduldig erträgt, weil sein Gewissen Gott verantwortlich ist. Natürlich verdient ihr keine besondere Anerkennung, wenn ihr Schläge geduldig hinnehmt, die ihr bekommt, weil ihr Unrecht getan habt. Aber wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, leidet und Schläge geduldig ertragt, ist das ein Zeichen für die Gnade Gottes. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Was machen wir, wenn wir falsch behandelt werden? Wie reagieren wir? Ich verstehe die Bibel nicht so, dass wir uns alles immer gefallen lassen müssen. Aber ich glaube, in der Gefahr stehen wir auch weniger, als ständig auf unser Recht zu pochen. Und als ich diese Verse in der Vorbereitung noch mal gelesen habe, da musste ich laut lachen. Ich musste lachen über die häufige Aussage, die man hört, die Bibel wäre langweilig. Wer sowas sagt, der hat die Bibel noch nicht wirklich gelesen. Ich finde, diese Verse, die bringen uns wirklich in Spannung. Wie weit ist mein Leben noch davon weg? Wie weit sind selbst meine Gedanken? Wie weit ist mein Herz noch davon weg? Zum Beispiel das beliebte Bekenntnis, Arbeit fasziniert mich. Ich könnte stundenlang zuschauen. Oder Gott sei Dank, es ist Freitag. Oder lieber krank feiern als gesund arbeiten. Oder harte Arbeit wird mich kaum umbringen, aber wieso sollte ich es riskieren? Das klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber es zeigt eine antigöttliche Einstellung. Es gibt haufenweise T-Shirts mit solchen Sprüchen, aber ich bin sicher, Josef hat die nicht getragen. Er kannte vielleicht die biblischen Prinzipien noch nicht, aber er kannte den Gott der Bibel. Und dieser Gott war mit ihm und das hat seine Einstellung, sein Denken, sein Herz geprägt. Und auch wir können uns von Gott prägen lassen. Und dann wird es auch unser Arbeitsleben prägen. Leute, und das hier soll keine Moralpredigt sein und das habt ihr auch gar nicht nötig. Ich bin begeistert, was ihr hier für eine Arbeitsmoral an den Tag legt in Steinheim. Wie selbstverständlich mit angepackt wird, ich finde das klasse, wie junge Männer die Tage gesehen, selbstverständlich in der Küche anfangen zu spülen. Oder wie Frauen selbstverständlich mit anpacken beim Tisch oder Stühle stellen, wenn anderswo gesagt wird, ja, lass das mal die Jungs machen, die immer mit ihren Muskeln prahlen. Ist selbstverständlich, wird mit angepackt. Bei euch macht das richtig Spaß, weil man merkt, wir stehen hier Schulter an Schulter. Und auch bei den Arbeiten, die nicht so einen Spaß machen, musst du nicht allein bleiben. Und wenn ich von Josef einen Merksatz zur Arbeit formulieren würde, dann ginge der so. Unser Einsatz bei der Arbeit sollte nicht durch den Job geprägt werden, den wir haben, sondern durch den Gott, den wir dienen. Der Einsatz bei der Arbeit, den wir bringen, sollte nicht durch den Job geprägt sein, den wir haben, sondern durch den Gott, dem wir dienen. Das sehe ich bei Josef. Scheinbar hat er alles, was er gemacht hat, von Herzen gemacht. Und das will ich auch, alles, was ich tue, von Herzen für Jesus machen. Und eine Einstellung, die von diesen Versen, die von diesem Denken geprägt war, hat auch die Arbeitswelt der Reformation geprägt, verändert. Könnt ihr euch vorstellen? Die Reformatoren haben gepredigt, haben gelehrt, wir arbeiten nicht für irgendwelche Bosse. Wir dienen nicht irgendwelchen Bossen, wir dienen dem Herrn Jesus Christus. Das ist unsere Arbeit, das ist unser Auftrag. Wir sind nicht mehr die Leibeigenen von irgendwem. Und wisst ihr, was dann angefangen hat zu passieren? Die Leute haben angefangen, ganz anders zu arbeiten, mit Freude. Und als dieses Phänomen dann im frühen 19. Jahrhundert mal systematisch untersucht wurde, hat man das die protestantische Arbeitsethik genannt. Die Arbeitsethik hatte sich grundlegend verändert, weil die Menschen verstanden haben, Arbeit hat Würde, weil Gott sie mir gegeben hat. Und die Würde kommt nicht dadurch, dass ich einen würdigen Job habe, sondern dass wir einem würdigen Gott dienen. Arbeit kommt nicht daher, dass ich einen würdigen Job habe, sondern dass wir einem würdigen Gott dienen. Diese biblische Erkenntnis, die hat unsere Kultur transformiert, weil Menschen wieder Gott im Blick hatten. Und weil Arbeit ein Teil von Gottes Plan ist. Die Arbeit kam nicht erst nach dem Sündenfall. Gott hat nicht zu Adam gesagt, weil du von der Frucht gegessen hast, musst du arbeiten. Nein, die Arbeit war schon vorher da. Sie wurde danach nur schwieriger. Deswegen ist auch ein Fluch auf unsere Arbeit. Aber vieles davon hat mit unserem eigenen Charakter und mit dem Charakter unserer Kollegen zu tun. Das sind Auswirkungen des Sündenfalls. Aber wenn wir unsere Einstellung haben, eine Einstellung haben wie Josef, Gott ist mit mir, er hilft mir und ich mache es für ihn. Wenn wir diese Einstellung haben, dann verändert sich alles, was wir tun und wie wir es tun. Ich habe eine langjährige Freundin, Debbie. Die hat zu Studienzeiten in einem internationalen Postunternehmen angefangen zu jobben, so Briefe sortieren und so total stupide Sachen. Und die hat sich damit nicht zufrieden gegeben, diese stupide Arbeit gut zu machen, sondern sie hat mitgedacht, sie hat Verbesserungsvorschläge eingebracht und irgendwann hat, genau wie der Potiphar beim Josef, hat ihr Chef gesehen, die Debbie, das ist Zeitverschwendung, wenn ich die für Briefe sortieren einsetze. Der hat die hoch nach oben geschleust und ein paar Jahre später konnte sie sich auf Kosten der Firma ihr eigenes Büro einrichten lassen am Flughafen Frankfurt. Das hat mich beeindruckt. Und die hatte nicht Logistik studiert oder BWL, die war Sozialpädagogin. Aber der Chef hat gemerkt, was die macht, das hat Hand und Fuß. So wie beim Josef. Das hat mich begeistert. Leute, unsere Arbeitgeber, die merken was davon, wo unser Herz schlägt. Und die Frage ist, was nehmen sie bei dir wahr, was nehmen sie bei mir wahr? Wie wir unseren Job sehen. Sagt der Chef, Mann, die muss ich befördern, den muss ich befördern, weil das, was der in die Hand nimmt, das gelingt. Ich weiß, das klappt nicht immer so, aber darum geht es auch nicht, sondern es geht um unser Herz. Ertragen wir die Arbeit nur, die wir haben? Sind wir wie diese gottlose Welt, die sagt, ich kann nicht mehr warten, bis das Wochenende losgeht, dass ich endlich was machen kann? Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, 6 Tage in der Woche ist das Arbeiten normal. Und der 7. Tag, der ist dann zum Ausruhen da, um in besonderer Weise Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit anderen Menschen zu leben, sich auszuruhen. Also unser Einsatz auf der Arbeit sollte nicht zuerst durch unseren Job geprägt werden, sondern durch den Gott, den wir dienen. Noch eine Sache, die wir von Josef lernen können. Wir arbeiten hart, auch wenn andere das nicht tun. Wir arbeiten hart, auch wenn andere das nicht tun. Der Josef, der hat hart gearbeitet und das hat ihn von anderen unterschieden. Josef, der brauchte keine Überwachung. Du stellst niemanden in eine Verantwortungsposition, den du überwachen musst, ob er auch wirklich arbeitet. Klagen ist ja Deutschlands beliebtester Sport. Klagen ist eine Beleidigung Gottes, der uns den Auftrag gibt. Gott nimmt unser Jammern persönlich. Wenn ich über das Essen mich beschwere, dann nimmt es Gott persönlich, der hat es wachsen lassen. Wenn ich mich über das Wetter beschwere, dann nimmt das Gott persönlich, denn er ist der Einzige, der es lenken kann. Wenn ich mich darüber beschwere, mit wem und für wen ich arbeiten muss, nimmt es Gott persönlich, denn der hat das so geplant. Und der Unterschied zwischen Josef und den anderen Sklaven war der. Josef wusste, Gott ist mit mir. Und er hat so gelebt, weil Gott mit ihm ist. Und in 1. Mose 45 hat sich Josef eben erst seinen Brüdern zu erkennen gegeben. Also später, als die Brüder dazukommen, Josef hat sich ihnen zu erkennen gegeben. Und sie wissen, dass sie jetzt in Gefahr sein könnten. Es kann sein, dass der Josef jetzt in der Machtposition sich an ihnen rächt. Und was sagt Josef? Wie reagiert er? Vers 5. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe, dass ihr mich in die Sklaverei verkauft habt. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Gott war's. Wer hat Josef diesen Job gegeben? Wer hat Josef nach Ägypten gebracht? Der allmächtige Gott. Und er hat auch uns unsere Arbeit gegeben. Außer wenn du im Drogendealen bist, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, hat Gott uns unseren Job zugegeben, zugeteilt. Jetzt denkt ja jeder, die Brüder hätten Josef nach Ägypten geschickt. Aber Gott hat ihn geschickt. Und dieser Gott hat alles in seiner Hand. Er stellt uns, dahin, wo er uns haben will. Und er kann auch damit umgehen, wenn wir gerade irgendwie blockiert sind, wenn wir gerade wie gelähmt sind und deswegen nicht so vorankommen. Er ist nicht der mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger, sondern er ist der Gott der Liebe, der uns helfen will, auch in dieser Situation, der mit uns ist, mit uns sein will, wie mit Josef. Schauen wir zum Schluss, nachdem er viel im Neuen Testament rumgeflogen war, noch mal kurz in Genesis 39, noch mal Vers 3. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphars persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Inzwischen war Josef also vom Feldsklaven zum Haussklaven zum Hausverwalter aufgestiegen. Und dann Vers 5. Von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen kompletten Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Das mit dem Essen hatten wir letztes Mal. Potiphar hat dem Josef ansonsten alles anvertraut. Das Haus, die Felder, den Viehbestand. Das war mal ein Aufstieg. Eine Karriere nicht mit Ellenbogen und Egoismus. Es war einfach Josefs Herz, seine Reaktion, seine Freundschaft mit Gott. Und so stellt sich für mich die Frage, wie stehe ich zur Arbeit? Wie komme ich zur Arbeit? Wozu tue ich meine Arbeit? Und da will ich mich erstmal auch selber hinterfragen. Wo ist mein Herz wirklich? Bin ich in der Gefahr, vielleicht auch hier Theater zu spielen und mir oder euch was vorzumachen? Das ist meine Arbeit. Denkt ihr auch an eure Arbeit? Was sind meine Motive? Was ist meine Motivation? Vielleicht hast du in deiner Arbeit gerade Spannung und denkst, ja, wenn du wüsstest, mit wem ich zusammenarbeiten muss. Ja, mit wem musste Josef nochmal zusammenarbeiten? Was kriege ich überhaupt für meine Arbeit? Was hat Josef für seine Arbeit gekriegt? Alle Umstände müssen keine Rolle spielen, wie wir arbeiten. Das entscheidet einzig und allein, wem wir dienen. Und wenn du dir selbst dienst, dann wirst du jammern, dann wirst du klagen, dann wirst du keine Freude haben. Oder nicht viel. Aber wenn du Gott dienst, dann wirst du gehorchen. Dann wirst du es von Herzen tun, dann wirst du es tun, auch wenn keiner schaut. Dann wirst du fröhlich zur Ehre Gottes anpacken. Das ist protestantische Arbeitsethik. Das hat Deutschland dahin gebracht, wo es mal war. Ja, denn jetzt geht es rapide bergab, weil dieser Blick, der Fokus auf Gott systematisch und zersetzt wird. Aber wir haben die Chance, nicht nur darüber zu klagen, sondern wir haben die Chance, nicht nur unseren Kindern, nicht nur unseren eigenen Kindern, nicht nur den Pfadfinderkindern, wir haben die Chance, den Kindern weiterzugeben. Du räumst nicht nur dein Zimmer auf, weil du sonst kein Taschengeld mehr kriegst. Du räumst dein Zimmer auf, weil du willst, dass Gott sich bei dir wohlfühlt. Nicht nur in deinem Zimmer, sondern auch in deinem Herzen. Du machst deine Hausaufgaben gründlich, weil du Gott damit dienst. Du machst das nicht für deine Lehrer. Wir dürfen Gott im Blick haben und in den Blick rücken. Für uns selbst, für andere. Und das ist die perfekte Reaktion. Das wird den Unterschied machen. Lass uns beten. Jesus, vielen Dank, dass du uns selbst gezeigt hast in deinem Leben, was es heißt, so zu reagieren, wie es Gott gefällt, wie es gut ist. Danke, dass du es uns auch an Josef zeigst, einem ganz menschlichen Beispiel. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, gute Entscheidungen zu treffen, dass wir gut reagieren. Und das nicht, weil es eingeübt ist, sondern weil du mit uns bist, weil du uns das Wichtigste bist. Herr, und wo das bei mir noch nicht der Fall ist, bei uns noch nicht der Fall ist, bitte hilf uns, alles aus dem Weg zu räumen, was da im Weg steht. Und das in Anspruch zu nehmen, was du uns schenken willst, wo du uns bei helfen willst, weil das einzig Wahre ist. Und danke, Herr, dass du durch deinen Tod am Kreuz das möglich gemacht hast. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann wollen wir dir danken, dann wollen wir das im Blick haben, Herr. Du hast es möglich gemacht durch dein Leben und Sterben. Danke dafür. Amen.